Der Hightech-Gründer Fonds ist der erste institutionelle Investor, Pre-Seed, Seed Stage. Ne? Wir sind ganz früh mit dabei und formen die erste Finanzierungsrunde. Entweder gestalten wir sie alleine oder gemeinsam mit anderen Fonds oder Angeln. Und das tun wir bis heute. Die Landschaft hat sich eben nur ganz stark verändert von 2005, wo der Fonds gestartet war, Fonds 1, zu heute, wo wir aktiv im Investieren des Fonds 4 sind. Jeder Fonds ist größer geworden, die Volumina sind größer geworden, die wir in die Unternehmen eben investieren können. Und die Anzahl der Gründungen ist massiv gestiegen, was schön ist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland. Heute mit Romy Schnelle. Sie ist Geschäftsführerin vom Hightech-Gründerfonds und wir sprechen über die wahre Kraft von Innovationen, mutigen Gründerinnen, strategischen Partnerschaften und die Rolle Deutschlands in der globalen Tech-Welt. Wir haben darüber gesprochen, was wirklich passieren muss, damit aus guten Ideen echte Gamechanger werden. Darüber, wie der Wirtschaftsstandort Deutschland noch attraktiver für Zukunftskapital werden kann bzw. auch muss und warum auch nicht nur alles sich um Geld dreht, sondern auch um Haltung, Netzwerke und langfristiges Denken. Mit Romy war es wirklich ein abwechslungsreiches Gespräch. Freut euch auf diesen tollen Input und auch tollen Austausch. Los geht's! Moin Romy!
Hallo!
Ich freue mich, dass du da bist. Stell dich doch mal den Zuhörern ein bisschen vor, damit wir einen besseren Blick auf dich haben, bevor wir nochmal richtig ins Detail gehen.
Ja, super gerne. Mein Name ist Romy Schnelle. Ich bin Geschäftsführerin beim Hightech-Gründerfonds. Der Hightech-Gründerfonds ist einer der führenden Frühphaseninvestoren in Deutschland. In diesem Jahr wird er 20 Jahre alt. Und ich bin super stolz, dem Unternehmen vorzustehen und die weitere Entwicklung aktiv zu gestalten. Ursprünglich bin ich schon ganz lang beim HTGF 2008 gekommen, damals jung als Investmentmanagerin, habe mein eigenes Portfolio im Wesentlichen im Digital Tech aufgebaut und zu großen Teilen auch wieder abgebaut, erfolgreich abgebaut. Die größten Verkäufe waren KiwiCred an LG, Innogy und die Quant-Familie oder Stokart an Klarna. Und darüber hinaus, ursprünglich mal bin ich als Berufsstadt rechte Hand von Professor Brandenburg gewesen, der MP3 erfunden hatte und das nächste große Ding in der Audiotechnologie schaffen wollte. Und wir haben hierfür eine Firma gegründet, also einen Fraunhofer Spin-off, die IOSONO GmbH mit seiner Beteiligung und Fraunhofers Beteiligung und meiner kleinen Beteiligung zum damaligen Zeitpunkt. Und ich war Frontfrau, das Unternehmen zu entwickeln, einerseits natürlich Umsätze zu generieren, andererseits aber Venture Capital zu generieren und zu akquirieren in einer Zeit, wo es super wenig gab. Also das war 2003 bis 2008. Es war uns gelungen, mit ganz, ganz vielen Gesprächen, aber das war im Grunde der Triggerpoint, meine Erfahrung dort dann den vielen Unternehmen mitzugeben, heute beim Hightech-Gründerfonds.
Total spannend, weil du ja am Ende alle Perspektiven mitbringst, von Kennenlernen, Reinnehmen ins Portfolio, Fundraisen bis hin zur Exit-Begleitung und so weiter. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was war die wahrscheinlich verrückteste Situation, die du im Hightech-Gründerfonds-Kontext erlebt hast? Welche wäre das, wo du, sag mal, die du immer noch an einer Kneipe, an einer Bar irgendwie erzählen würdest?
Da gibt's ganz viele Erfahrungen, weil wir so viele Transaktionen und Engagements eben haben. Wir machen jeden Tag eine Transaktion. Aber so, was bei mir hängen geblieben ist und was ich tatsächlich auch häufiger erzähle, ist, hier unterm Tannenbaum eines Jahres Weihnachten wurde einer der großen Exits in meinem Portfolio verhandelt. Und das war natürlich eine super schräge Situation, weil ja jeder quasi, egal auf welchem Erdteil er war, nicht am Schreibtisch war und die Verhandlung kühlen Kopfes führen konnte. Das war für mich so eine sehr schräge Erfahrung. Der Exit ist erfolgreich am 27.12. beim Notar gewesen, aber es mussten eben dann noch die entscheidenden drei Tage, 24., 25., 26. sein, um eben das zu besiegeln.
Ja, das finde ich total spannend, weil es natürlich auch zeigt, wann man tatsächlich sozusagen das Momentum auch nutzen muss. Also du hättest genauso gut sagen können, Ja gut, mal halt Urlaub, aber ich glaube, das wäre nicht so gut gekommen. Also egal für wen. Da gehen wir nachher auch nochmal ein bisschen intensiver rein, auch in die Struktur. Wir starten ja den Podcast immer mit einem Kennenlernspiel. Two Truth and One Lie. Drei Anekdoten aus deinem Leben, wovon eine gelogen ist. Ich bin mal gespannt, welche drei Geschichten du mitgebracht hast.
Das war gar nicht so leicht, aber ich bin gespannt, ob du es errätst. Also, ich habe folgende drei Geschichten. Wir gehen noch mal ein bisschen zurück in die Zeit, wo ich eben rechte Hand von Professor Brandenburg war. Zu der Zeit war ich viel in Hollywood unterwegs. Es ging um 3D-Audio und wir hatten die Gelegenheit, Michael Jackson zu treffen. Das heißt, ich habe einen Samstagnachmittag auf der Neverland Ranch verbracht, habe ihn getroffen, habe Jermaine Jackson und die Eltern getroffen und konnte mich so auf diesem Vergnügungspark ein bisschen vergnügen. Mhm. Das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte, auch um diese Zeit herum, waren wir viel in Hollywood-Studios unterwegs und haben insbesondere verschiedene Musikaufnahmen beobachten können, unter anderem von Fluch der Karibik 3. Das war sehr beeindruckend, die tatsächlichen Aufnahmen des Orchesters zu sehen und wie letzten Endes dann so Generalproben in eigentlichen Takes dann umgesetzt werden. Und die dritte Geschichte ist eher nochmal mein aktuelles Leben. Da war es so, auch wieder Exit-Verhandlung. Ich im Urlaub, Teile der Gesellschafter im Urlaub und Käufer, wie wir dachten, definitiv mit Hardcore-Rechtsanwaltskanzlei an seiner Seite, nicht im Urlaub. Und ich laufe in dem Urlaubsort, wo ich war, entlang, wollte mir ein Eis kaufen gehen. Wen treffe ich? Beim Kaufen des Eises. Den Käufer. Ja, also das heißt praktisch, du bist immer im Business, du hast sozusagen nie Pause, auch wenn du natürlich mal Urlaub machen musst. Das sind meine drei Geschichten.
Irgendwie wünsche ich mir, dass alle irgendwie wahr sind, weil sie irgendwie alle total spannend sind. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, obwohl man da Neverland Ranch. Oh Gott, das fällt mir einfach schwer. Ich tippe auf, ja, man muss immer bereit sein, aber ich glaube nicht, dass du ihn beim Eiskaufen getroffen hast. Ich sag, Geschichte 3 ist gelogen, wir lösen am Ende auf. Ach, die Neverland Ranch, könnte auch eine Lüge, egal, ich bleib bei 3. Lass uns einsteigen. Es gibt ja sozusagen auch andere Themen, die wir noch machen wollen, obwohl die auch echt interessant sind. Du hast gerade gesagt, dass natürlich extrem viel, ihr macht jeden Tag einen Deal. Ihr seid mehr oder weniger extrem auch sozusagen in unterschiedlichen Bereichen unterwegs. Wie sieht eine Arbeitswoche bei dir tatsächlich aus?
Jetzt ist es ja so, dass ich nicht mehr so aktiv im Investmentmanagement bin. Wir sind jetzt ein Team von 100 Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Und ich sage mal, mein Hauptjob ist es jetzt schon eher Relationship-Pflege mit den Hauptgesellschaftern, also dem BMWK, BMWE heute, KfW und den 45 privaten Investoren auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich so übergeordnet Investmentstrategie, Allokationsstrategie, Ziele, Talententwicklung und eben unsere Weiterentwicklung, ne? Also über die vier Seed-Fonds und den Opportunity hinaus, wie sieht die Plattform-Weiterentwicklung aus. Das sind schon eher so die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und dann natürlich bin ich immer noch am Ende in verschiedene Transaktionen involviert, aber nicht mehr so, wie es eben in den vergangenen 15 Jahren ganz aktiv war.
Ist das, ich meine, das Ganze, ich sag mal, strategische, das Orchestrieren auch denn des Teams und auch natürlich bestimmte Beziehungspflege, das ist tatsächlich sehr schön oder auch eine andere Form von Arbeit. Ich finde ja ganz viele Tätigkeiten, zum Beispiel auch bei meiner Rolle als Geschäftsführer jetzt in der Organisation, auch total nervig, weil natürlich auch ganz viel Admin und andere Elemente irgendwie dabei sind. Gibt es was, was dich ganz besonders nervt im aktuellen Alltag? Oder kannst du das noch ganz gut beiseite kicken?
Ja, also, ja genau, also ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch und positiv sozusagen mich stören diese manchmal repetitiven Aufgaben, die es eben gibt oder die vielen Interaktionen, wo man sich denkt, aber könnte man doch so und so und so lösen, stören mich nicht, sondern es ist Teil meines Tages, weil nur wenn die Kollegen weiterkommen können, komme ich ja am Ende auch weiter. Mhm. So von daher sage ich eigentlich nicht am Tag so, hätte man doch sehen können und hätte man doch schneller machen können, sondern begreife ich so, ist Teil meines Gestaltungsjobs.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich das bessere Prinzip. Ich bin manchmal bei manchen Themen wie Steuer oder so echt hart genervt. Lass uns mal zurückblicken oder auch nach vorne blicken. Der HTGF hat sich ja wahnsinnig entwickelt. Ihr seid für die aktuelle Gründerlandschaft total wichtig. Ihr seid der größte Seed-Investor. Was ich nochmal irgendwie ein bisschen rausstellen will, vielleicht ist nicht jedem klar, was eigentlich das Geschäftsmodell ist. Was heißt Seed-Investor? Also wann ist tatsächlich der HTGF im Fokus? Also was ist tatsächlich das, was ihr macht? Auf der anderen Seite, nehmen wir uns dann gleich mal so ein bisschen mit. Wie sieht denn überhaupt die aktuelle Landschaft aus? Wie geht ihr eigentlich in den Markt aktuell rein mit euren Fonds? Also erzähl mal so ein bisschen erstmal, um den Kontext zu bekommen, ein bisschen über das Geschäftsmodell vom HTGF. Mhm.
Also stick to the seed stage. Ne? Der Hightech-Gründerfonds ist der erste institutionelle Investor pre-seed seed stage. Ne? Wir sind ganz früh mit dabei und formen die erste Finanzierungsrunde. Entweder gestalten wir sie alleine oder gemeinsam mit anderen Fonds oder Angeln. Und das tun wir bis heute. Die Landschaft hat sich eben nur ganz stark verändert von 2005, wo der Fonds gestartet war, Fonds 1, zu heute, wo wir aktiv im Investieren des Fonds 4 sind. Jeder Fonds ist größer geworden, die Volumina sind größer geworden, die wir in die Unternehmen eben investieren können. Und die Anzahl der Gründungen ist massiv gestiegen, was schön ist.
Jetzt folgt Werbung. Dieser Podcast wird unter anderem in Partnerschaft mit T-Systems umgesetzt, dem führenden Dienstleister für Informationstechnologie und Digitalisierungslösungen in Deutschland. Das Tochterunternehmen der Deutschen Telekom bietet seit über 25 Jahren End-to-End-IT-Lösungen an und treibt damit die digitale Transformation und Souveränität von Unternehmen in allen Industrien und der öffentlichen Hand. Dahinter stehen rund 27.000 Mitarbeiter, die Herausforderungen wie digitale Transformation, flexible Cloud-Lösungen und sichere Kontrolle über Daten zuverlässig lösen. Unter www.t-systems.de erhaltet ihr alle Informationen zu T-Systems und den dort angebotenen Lösungen und Produkten. Viel Spaß dabei und den Link hinterlege ich euch auch nochmal gerne in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Podcast.
Ist es am Ende, wenn wir auf das Modell gucken, du sagst auch gerade, dass die Fonds an sich im Volumen auch gesteigert haben. Ist es ein großes Volumenspiel, auch gerade im Seed-Pre-Seed-Bereich, wo es eher darum geht, qualitativ mehr in ein Startup reinzumachen, weil vielleicht auch ganz bestimmte Bereiche teurer sind, um da überhaupt auch reinzukommen, also auch rein von der Idee? Oder geht es auch darum, eigentlich die Quantität zu erhöhen, weil einfach auch so viele sozusagen auch noch irgendwie runterfallen im Zuge der Entwicklung?
Das ist keine so leicht zu beantwortende Frage, weil es gibt immer wieder Hype-Cycles für verschiedene Technologien und in dem Zuge natürlich auch Umbrüche, die sich in Märkten ergeben können. Unsere Erfahrung ist, dass du durch Krisen, wenn du durch Krisen durchfinanzierst, und das haben wir durch mehrere Krisen eben gemacht, dass wir dann eben, und das sagen die auch andere Investoren, sehr gute Returns am Ende auch generiert, also nicht ausschließlich in die Investmentthesen, die man eben heute so typischerweise glaubt zu investieren, sondern durchaus auch Randbereiche mitnimmt. Wir haben einen Portfolioansatz, wir sind sehr breit, wir investieren in einem Fonds in 200 Unternehmen. Das ist quasi das Vierfache oder Fünffache, was ein anderer Fonds so tut. Das heißt, per se mal haben wir quasi mit diesen 200 Unternehmen, die wir an den Startblock stellen, eine andere Risikoadjustierung und demzufolge auch Venture Capital ist ja ein Outlier-Business, also wenige schaffen es ausgesprochen gut ins Ziel, einige schaffen es gut ins Ziel und einige 50% eben gar nicht. Und genau das sehen wir eben auch an unserer nun 20-jährigen Statistik, die wir so haben. Es ist gut, so viele an den Start zu schicken und dann eben sehr klug weiter zu finanzieren und weiter zu investieren, um am Ende eben einerseits für unsere Gesellschafter die Performance hinzustellen, andererseits aber eben auch jedem Unternehmen aus so einer Chancen-Risiko-Abwägung zu jedem Zeitpunkt gut weiterhelfen zu können.
Wenn wir mal einmal so einen Deep Dive machen, wie sieht so ein wirklich klassischer Case eines Investments aus? Unternehmen wird irgendwie gescoutet, entweder pitcht es bei euch oder ihr geht aktiv auf die zu. Da kommen wir auch nochmal gleich dazu, wie das so ein bisschen auch in der Zukunft aussieht. Aber jetzt ist das, ich sag mal so, die Opportunität ist da, das Investment ist da. Wie sieht das dann oftmals aus? Also wie ist der Prozess? Ist es stark auch beratend? Also wie kann jetzt das Cap Table gebaut werden? Weil ihr sagt ja auch selber in einer bestimmten Phase, sag mal, verabschiedet man sich auch gerne, man kann auch ein Stück weit mitbegleiten, aber irgendwo ist natürlich auch dann das Thema Exit auch ein Ziel, was es gilt anzustreben, gerade in der Frühphase, wo ihr reingeht, auch mit dem Konzept. Wie stark ist auch Beratung da Teil des ganzen Prozesses, damit ein Startup, sag ich mal, dass es eine gute Opportunität hat, wo das Team da ist, am Ende aber auch bei den Financials irgendwie keine großen Fehler macht?
Ja, kommt immer ganz darauf an. Also so verstehen wir uns, dass wir sozusagen ein ausgewogenes Set schaffen und eben sagen, welche Wertsprünge ideal sind von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde, welche Anteile man dann eben proportional abgeben muss, aber durch die Wertsteigerung ja der Anteil, der einem bleibt, steigt. Das heißt, wenn man es wissen möchte, beraten wir da sehr gut, modellieren Captable bis zum Ende, bauen Szenarien auf, um einfach deutlich zu machen, ne, wir haben Unternehmen, die sind bei Finanzierungsrunde M, S, ne, also das sind Unternehmen, die sind eben immer noch im Portfolio, die haben eine sehr hohe Wertperspektive immer noch von 2006, 2007, 2008. Das heißt, es dauert eben auch lang. Mhm. Ne? Sicherlich gibt es Unternehmen, die sehr schnell, sehr erfolgreich sind, kommen wir dann auch noch dazu, was sind so unsere Leuchttürme wahrscheinlich, wenn wir darüber sprechen. Da gibt es sehr schnelle und da gibt es aber auch Unternehmen, die durch technische Tiefen, also tiefe Entwicklung und Phasen, einfach sehr lange brauchen. Und wir versuchen es sehr gut aufzusetzen, sodass am Ende eben das Gründerteam, sofern es bis zum Schluss in diesem Setting bleibt, eine gute Perspektive hat auf dann die Euros irgendwann auf dem Konto.
Mhm.
Genau.
Wo sind gerade eigentlich die Fokusbereiche? Also wenn ihr jetzt gerade drauf guckt, ist das dann, keine Ahnung, Biotech, Bioengineering, ist das irgendwie Künstliche Intelligenz, also Big oder ja, nehmen wir mal irgendwie Deep Tech Elemente. Wo setzt ihr gerade, sag mal, eher den Fokus, bei welchen Bereichen? Oder ist das eigentlich am Ende, okay, das Geschäftsmodell muss in einen Markt passen und das Team muss das Richtige sein? Also wie ist so ein bisschen die aktuelle Selektion?
Mhm. Dadurch, dass wir sehr breit sind, müssen wir nicht so hart selektieren. Das ist erstmal so der erste Punkt. Aber natürlich haben wir auch Investment-Thesen, die wir immer wieder auf den Prüfstand stellen. Und wir versuchen natürlich vor der Kurve im Hype-Cycle dran zu sein und die Themen zu besetzen. Und so vielleicht nochmal so, wie sind wir organisiert? Da kommt es dann, wird es ein bisschen klarer. Es sind ja ein relativ großes Investment-Team, 60 Kolleginnen und Kollegen und circa ein Drittel ist in einem der drei Teams. Wir haben ein Deep-Tech-Team, wo Climate-Tech, Quanten-Themen, Space-Themen drin sind, Industrial-Themen drin sind, also Robotik. Wir haben ein Life-Science- und Chemie-Team, wo Wirkstoffentwicklung drin ist, aber eben auch die DIGAs, also Digital-Health-Anwendungen. Und wir haben ein Digital-Tech-Team, wo wir die AI-Anwendungen drin haben, aber eben auch Fintech-Themen und ehemals E-Commerce-Themen, Retail-Intelligence, Big Data.
Mhm.
Und die Security-Themen, also IT-Security steckt auch mit in unserem Digital-Tech-Investment-Team. Und für jeden dieser großen Bereiche stellen wir uns eben die Frage, wo sind wir hier in der Entwicklung? Was haben wir noch vor uns und wie stark verändert sich der Markt und wie stark wächst der Markt und passt diese Lösung noch bezogen auf Exit-Perspektive jetzt gut in das Thema rein? Also es ist eine Mischung aus Investmentthesen, um es abzuschließen und wie wir sourcen. Und wir sourcen einerseits eben mit Foot on the Ground, indem eben unsere 60 Kolleginnen und Kollegen ihre Expertise im Markt, an den ganzen Unis und Forschungseinrichtungen, in Gesprächen und Pitch-Sessions und Veranstaltungen eben einbringen und da die starken Themen an uns binden, ein Stück weit auch beraten. Gerade wenn du aus einem Forschungsinstitut kommst oder aus einer Uni, brauchst du ein anderes Set nochmal an Beratung, bevor du bereit bist für eine Finanzierung, als wenn du sozusagen dich schon Hochglanz auf einem Pitch-Event präsentierst. Und auf der anderen Seite sind wir seit 4 Jahren auch dabei, so wir nennen es Active Sourcing, also mit Scrapern auf Basis von also Gründern im Stealth-Mode, da Adressen letzten Endes zu sammeln und die mit verschiedenen Datenquellen anzureichern, um auch da nochmal starke Themen zu identifizieren und dann eben in Lead Generation und Pre-Sales die Teams für uns in einen Pitch zu gewinnen.
Das ist total spannend, das Thema, weil es natürlich auch ein bisschen dahingehend sich entwickelt, wie gut oder am Ende ist die bessere Datenqualität, also dieses bessere Sourcing-Modell entscheidend für die besseren Investments. Ich glaube, jetzt ist das irgendwie wahrscheinlich so in der Entwicklung. Auf der anderen Seite, wenn ich dich jetzt frage, wie wichtig ist es zu verstehen, sehr früh bei den Unternehmen, die tatsächlich einen Unterschied machen können, schon am Tisch zu sitzen, weil da natürlich auch viele das gar nicht mitbekommen. Also ne, das sagst du ja gerade selber auch, ne, viele, die dann irgendwie gerade im Stealth-Modus sind, die dann irgendwie irgendwo rausgegangen sind, sich irgendwie untergetaucht sind, oder man meldet ja heute kein Patent mehr an, ganz oft, ja. Das läuft ja auf einer anderen Ebene. Wie wichtig ist da tatsächlich das Thema Daten für euch und vor allem auch, wie hoch ist die Validierung dieser? Also beispielsweise, wenn wir sagen, ihr entwickelt jetzt aus den Suchkriterien, aus dem Sourcing, kommen jetzt irgendwie diverseste Kenntnisse raus. Wie werden diese dann nochmal validiert? Ich stelle mir das so vor wie bei Journalisten, die dann nochmal nachgehen und dann zu sagen, okay, wir verbinden das. Und dann kommt tatsächlich dann der eine Name oder das eine Team sozusagen auf den Deckel, wo man sagt, okay, mit denen sollten wir jetzt mal sprechen und mal gucken, wie wir da vielleicht auch in der Frühphase mit reingehen.
Genau, in jedem Fall werden die Infos verdichtet und verdichtet. Mhm. Wir arbeiten wirklich in so einem Funnel und du hast auf jedem Thema nochmal eine Due Diligence natürlich, weil umso technisch tiefer gehend das Thema eben ist, umso stärker musst du es ja verproben mit wissenschaftlichen Ergebnissen, mit Papern, und um dann am Ende sagen zu können, ja, das ist jetzt hier mein Thema, hier investiere ich. Genau. Mhm.
Wo ist denn auf der anderen Seite der wirkliche Unterschied? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, und ich habe das ja im Kleinen, ihr habt das ja maximal im Großen, es kommen unfassbar viele Pitch-Decks auf euren Tisch. Was ist tatsächlich die ein, zwei, ich sage mal, Punkte, wo man wirklich sagt, okay, da gucken wir dann wirklich hin, das sind die, die für uns entscheidend sind, ob das irgendwie in unser Portfolio passt oder generell irgendwie auch eine Wachstumsstory werden kann, oder wo man von vornherein sagt, okay, das ist es noch nicht, weil die Selektion ist ja wahrscheinlich von, was steht zur Auswahl und wo wird investiert, selbst wenn es 200 sind, ist ja wahrscheinlich super gering. Also ich weiß nicht, von denen, wie viel habt ihr auf dem Tisch, und wenn in 200 investiert wird, ja, was ist das für ein prozentualer Schnitt?
Also wir investieren in 2% des oder 1% des Dealflows, und der Dealflow ist nicht das, was wir active sourcen, sondern eben tatsächlich erst das, was qualifiziert ist und dann am Ende in unserer Datenbank landet, wo wirklich dann die Investmentmanager Hand anlegen. Ne? Bis dahin sind es Leads, und ab Dealflow zu Conversion ist es 1%. Genau. So, die Frage nochmal, worauf achten wir beim Pitch Deck? Am Ende musst du mit jedem ein Gespräch führen. Du kriegst es nicht auf Pitch Deck Lage raus, was hier die Magic ist und ob hier wirklich Potenzial dahinter ist. Davon bin ich fest überzeugt. Deswegen ist unser Investment-Team auch so groß, um wirklich sozusagen nichts durch einen Kanal fließen zu lassen, sondern wirklich alles genau anzugucken. Aber natürlich müssen wir schnell im Entscheiden sein, sonst verstopfen wir. Das geht ja auf der anderen Seite auch nicht. Und für mich ist es immer, ich gucke zuerst auf Problem sucht Lösung oder Lösung sucht Problem. Mhm. Dann wie weit sind sie? Also, ne, wenn sie nämlich zu weit sind, dann empfehlen wir sie an andere Investoren, dann sind wir nicht mehr der richtige Partner als Frühphaseninvestor.
Was heißt zu weit?
Zu weit, also sozusagen, wir haben ein hartes Kriterium, die Unternehmen dürfen nicht älter als 3 Jahre sein. Das ist uns sozusagen mitgegeben, damit wir Stick to the Seed Stage sind und so ist die definiert. Und das ist unser hartes, sage ich mal, Kriterium, wo wir dann die Themen abgeben an andere Partner. Genau, also nochmal Problem sucht Lösung, Lösung sucht Problem, Team, Komplementarität des Teams, Größe des Marktes und Marktdynamik, also Wachstum und umbrechende Märkte. Und dann, ne, so der Haupterfolgsfaktor aber eigentlich in einem Unternehmen ist Timing, also Timing der Gründung, Timing der ersten Runde, also Timing der Wertsprünge und Exit-Timing. Und das ist dann etwas, was wir letzten Endes bewerten. Sind wir zu früh, sind wir zu spät, sind wir genau richtig? Wie viel Geld brauchen wir? Wie viel Geld braucht das Unternehmen insgesamt, um sich eben wertoptimal entwickeln zu können? Die Zukunft antizipierend, aber ganz häufig kann man es ja nicht gut genug.
Was nervt dich bei den Decks oftmals am meisten? Ich habe manchmal das Gefühl, manche polieren ihre Decks so krass auf oder verschönern den Markt so extrem, dass weder eine Bewertung noch irgendwie passend ist, noch eigentlich Problemlösung eigentlich sauber abgebildet ist. Also wie viel ist Schein und welche Decks legst du eigentlich sofort wieder weg?
Wenn wir, also wie gesagt, wir legen nichts weg. Wir versuchen schon zu verstehen, was hinter diesen Decks ist. Aber was mich wirklich nervt ist, wenn du nicht sofort erkennst, welches Thema löst ihr? Und wenn dann entweder das Wettbewerbs- oder Marktteilnehmer-Slide fehlt oder es eben da steht, wir sind so unique, wir haben keine Marktteilnehmer oder Wettbewerber. Das ist auch immer etwas, wo man sich sagt, gibt es nicht. Muss man damit umgehen und genau das ist ja das Spannende, wie gehe ich mit meinem Wettbewerb, also was sind die Marktbarrieren, Markteintrittsbarrieren, wie gehe ich damit um? Denn genau da entsteht ja sozusagen und deswegen müssen wir halt mit jedem auch ein Gespräch führen oder wollen wir, um rauszufinden, wie gut hat sich das Gründerteam Gedanken gemacht, was es hier unternimmt.
Das finde ich einen spannenden Aspekt, also auch gerade, dass man das schnell versteht. Auf anderen Seite, gibt es die eine oder andere Geschichte, wo man sagt, oh Gott, wie konnte uns das durchgerutscht sein? Also wo wir wirklich gesagt haben, das lag eigentlich auf dem Tisch, wir haben es nicht gesehen, weil am Ende sagst du ja selber auch, Entscheidungen müssen schnell getroffen werden, ist immer gerade der Perfect Match da, dass derjenige, der gegenüber sitzt, natürlich auch wirklich, ich sag mal, den Umfang versteht, sage ich jetzt mal. Gibt es so ein, zwei Dinge, wo du sagst, boah, das hätte nicht passieren sollen?
Also ich selber habe natürlich auch ein Anti-Portfolio in meiner aktiven Zeit und kann ich auch konkret sagen, wir waren an Lingue dran, das ist der Vorläufer von DeepL aus Köln und wir hatten zum damaligen Zeitpunkt aber Babla schon im Portfolio, also quasi einen gewissen Portfolio-Konflikt, haben auch intern diskutiert, sind zur Erkenntnis gekommen, wir fokussieren uns auf Babla und lassen Lingue sozusagen von dannen ziehen, obwohl natürlich schon bei Pre-Due Diligence klar war, technologisch geht's viel tiefer und dadurch hast du auch eine ganz andere Form von Skalierungsfähigkeit, also von Usage wahrscheinlich, weil die Ergebnisse besser waren als in einer Datenbank wie der bei Babla.
Ja, das ist, ich finde das total spannend, weil man ja am Ende so, oder was du jetzt gerade so sagst, auch schon ein bisschen den Konflikt beschreibt, wie findet Investitionen dann statt? Was ist schon im Portfolio? Wo geht man nicht vielleicht rein, um auch irgendwie sozusagen keine Konflikte zu haben? Auf der anderen Seite, wo geht es nur, sag ich mal, nach maximalem Wachstum auch im Sinne des Exits und auch den Möglichkeiten in Bezug vielleicht zu was anderem, wo man sagt, hier könnten wir ein kommendes Zebra unterstützen und nicht irgendwie das Unicorn, ist ja auch immer eine große Diskussion. Wie weit ist das auf der anderen Seite ein Blick generell auf die Startup-Landschaft. Wenn du jetzt, lass uns einmal das Bigger Picture machen. Wenn wir mal so ein bisschen auf Deutschland gucken, auf das Ökosystem anschauen, wie nimmst du das eigentlich gerade wahr? Wie wird investiert? Wird vernünftig investiert, genug investiert? Wie ist eigentlich das Startup-Ökosystem eigentlich aufgebaut? Es passiert ja sehr, sehr viel die letzten 5 Jahre, auch von den unterschiedlichen, Bundesländern, Hauptstädten und so weiter, wo man so sieht, was da irgendwie gerade aufgebaut wird. Wie nehmt ihr das Bild, Deutschland und Startup-Szene wahr?
Die Szene hat sich sie ist größer geworden und sie hat sich professionalisiert. Das sind zwei super positive Entwicklungen, ist wie so ein bisschen Goldgräberstimmung, ne? Mhm. Es gibt mehr Fonds, dadurch ist mehr Geld, steht mehr Geld zur Verfügung. Ja, es gab eine starke Zurückhaltung nach 2021. Das können wir auch in unseren Statistiken sehen, was wir da für einen Boom in den Finanzierungsvolumina in unser Portfolio hatten. Dann ist das eben 2021, 22, 23 wieder auf Normalmaß mit Wachstum zurückgekehrt. Es gibt relativ viel Dry Powder, das heißt, in den Fonds, das heißt eben eine große Zurückhaltung, das Geld aus Fondssicht richtig zu allokieren. Genau, da würde ich sagen, klar, wir sind im dritten Jahr der Rezession in Deutschland. Klar, Exit-Märkte sind zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Das erleben wir auch selber in unserem sehr großen Portfolio von aktuell 350 Unternehmen, dass wir eher in so einer sauren Gurkenzeit sind die letzten 2 Jahre. Aber es wird sich wieder ändern und die starken Themen werden ja auch weiter finanziert, insbesondere eben durch ausländische Investoren. Da vielleicht so eine Zahl: von den 1,4 Milliarden Euro, die letztes Jahr in unser Portfolio investiert worden sind, also sind Follow-on-Finanzierungen, sind 800.000 von ausländischen Investoren ins Portfolio geflossen. Und das ist einfach, dieser Trend bricht nicht ab. Das bedeutet eben, trotz steigender Szene in Deutschland, trotz steigender Anzahl von VCs und höherer Volumina, die VCs natürlich under Management haben, haben wir hier weiterhin in super großen Share nicht deutscher Investoren. Ist das dramatisch? Nein, das ist nicht dramatisch. Würde ich mir wünschen, dass sich da noch mehr tut? Ja, würde ich mir. Ne? Also es gibt ganz klar in Later Stage Growth Finanzierung, wo wir ja letzten Endes letztes Jahr auch eine Antwort gegeben haben mit dem Opportunity Fund, den wir für unser Portfolio eben nutzen, um unserem Portfolio für Wachstumsrunden nochmal signifikant Geld mit an die Seite zu stellen, um größere, die notwendigen Entwicklungsschritte zu machen, die größeren Werte zu entwickeln.
Du hast es gerade gesagt, aber ich finde das ja auch eine interessante Diskussion. Also es ist ja per se ja nicht schlecht, wenn ausländische Investoren sozusagen auf deutschem Boden mit deutschen Startups versuchen, ins Cap-Table reinzukommen. Am Ende ist ja, wenn du jetzt auch gerade sagst, ihr seid ja eigentlich auf Seed fokussiert, macht aber jetzt, wie du auch gerade sagst, das Thema so ein Opportunity Fund auf, wo man sagt, man möchte auch in das spätere Momentum reingehen. Warum? Weil das Geschäftsmodell ist ja auch an sich schlau oder fokussiert, wenn man sagt, für uns zählt ja um die Frühphase. Theoretisch könnte es uns ja auch per se egal sein, ob am Ende der Amerikaner, der Asiate oder sonstiges reinkommt. Hauptsache, die sind so gut, damit sie überhaupt fortgeführt werden. Weil das ist ja am Ende, ich sag mal so, die Gerechtfertigung des eigenen Fonds und der eigenen Struktur. Warum ist es so wichtig, hinten auch noch mit dabei zu sein?
Also der wesentliche Grund ist einfach, zu viele Unternehmen schaffen es überhaupt nicht dann in die großen Wertsprünge, weil das Geld nicht zusammenkommt. Ne? Und die werden dann eben aus unserer Sicht zu einem zu geringen Wert veräußert. Und meist eben auch nicht innerhalb von Deutschland veräußert, sondern nach USA oder nach China veräußert. Also die Wertschöpfung eben länger in Deutschland zu halten, ist so ein Gedankengang. Und die Pro-Rata-Rechte, ne, ganz unorthodox eben auch nutzen zu können in den sich gut entwickelnden Unternehmen. Und wir sind der Opportunity Fund ist ein Co-Investor in unser bestehendes Portfolio. Also er sourced ausschließlich innerhalb unseres bestehenden Portfolios. Und wir kennen die Unternehmen ja sehr gut. Wir begleiten die von Stunde null oder Minute eins und haben deswegen auch natürlich ist ein anderes Skillset vonnöten, wenn du Wachstumsfinanzierung machst. Aber dadurch, dass wir die Erfahrung der letzten 20 Jahre ja auch bis, wie ich schon sagte, Serie S gemacht haben, glauben wir hier gute Entscheidungen für die Wachstumsfinanzierung zu treffen.
Ihr habt nicht immer ein einfaches Standing gehabt im Markt. Ihr wurdet jetzt ausgezeichnet beim Startup Award. Wie hat sich das angefühlt? Ist es eine Bestätigung für die Arbeit, die ihr die letzten Jahre, Jahrzehnte jetzt auch gemacht habt? Mhm. In Qualität und auch in Quantität? Und was war das für euch?
Ja, es war ein Riesen, also das, also ich habe mich sehr gefreut. Meine Geschäftsführungskollegen Achim Plum und Alex von Frankenberg haben sich sehr gefreut am letzten Donnerstag. Eben bei den German Startup Awards den Sonderpreis zu bekommen, hat uns mit ganz großem Stolz auf die Leistung der letzten 20 Jahre von allen Kolleginnen und Kollegen, auch den Alumni-Kolleginnen und Kollegen, hat uns sehr, sehr stolz gemacht, uns eigentlich eine Bestätigung von dieser unermüdlichen Arbeit. Ich sag ganz liebevoll, wir sind eine Maschine, die da sozusagen so wie so ein Schleppnetz hinter sich herzieht. Netzwerke werden größer und größer und wir sind Teil dieser Netzwerke. Das ist ein großes Privileg, diese Auszeichnung bekommen zu haben und hat auch ein riesen Impact für das Team, eine große Motivation für die nächsten 20 Jahre mit den hoffentlich noch folgenden Seed-Fonds.
Jetzt folgt Werbung. Wer diesen exzellenten Klang dieses Podcasts auch in seinen Büro- und Konferenzräumen vorfinden möchte, der ist mit der Team Connect Bar von Sennheiser genau richtig. Diese All-in-One-Lösung von Sennheiser kombiniert eine 4K-Ultra-HD-Kamera mit integrierten Mikrofonen und Lautsprechern und sorgt so für eine herausragende Audio- und Videoqualität in euren Meetings. Wir nutzen es selber hier in unseren Büroräumen, die Technologie, und sind wahnsinnig überzeugt, denn die Einfachheit, per Plug-and-Play das anzuschließen, die Funktionalität, da wir es mit allen gängigen Plattformen benutzen können, ob jetzt von Teams, Zoom und so weiter und so fort, kein Problem, flexible Nutzungsmöglichkeiten sind hier gegeben und die Qualität ist einzigartig. Daher, wer Lust hat, seine Konferenzräume und Meetings am Ende des Tages auf das nächste Level zu heben, ab auf sennheiser.com, schaut euch die Produkte an und viel Spaß beim Erleben. Und jetzt zurück zum Podcast.
Was ich in den letzten Gesprächen mitbekommen habe, ich war auch letztens beim Innovationskongress irgendwie in Thüringen, da war die Sprint zu Gast. Was ich spannend fand, war, die haben ja auch über den Prozess gesprochen und so weiter und waren total stolz darauf, wie schnell sie von Idee zur Antragstellung, zur Kapitalauszahlung und so weiter irgendwie fungieren. Wie wichtig ist das Thema Geschwindigkeit auch für euch? Von wir sehen eine Idee und ich sag mal, Kapital fließt, was ist das für eine Zeitspanne?
Bei uns heißt es nicht Antrag, ne, sondern wir arbeiten wie jeder andere VC auch. Genau, das kann und muss manchmal ganz schnell gehen. Es kann und darf aber auch manchmal lange dauern. Deswegen sagte ich ja vorhin auch, Timing ist so relevant, also entscheiden und Timing ist so relevant in dem, was wir tun, über das, was am Ende an Wertschöpfung bei rumkommt. Und das Kürzeste, was es mal gebraucht hat, waren 4 Wochen. Das Längste waren aber auch schon über 2 Jahre, ne? Wenn sozusagen Patente nicht übertragen werden, wenn etwas nicht einlizenziert wird, wenn sozusagen die Foundation noch nicht ready ist, um eben das Eigenkapital ins Unternehmen fließen kann, kann es auch schon mal lange dauern. Wichtig ist, dass wir, und das gilt ja für jeden Investor, den Punkt der Runde nicht verpassen und sozusagen eine sehr enge Beziehung zu den Teams oder zu den Gründerteams aufbauen, um eben dann Teil dieser ersten Runde zu sein. Und deswegen, wie du ja eingangs auch gefragt hast, wie ist das mit Beratung? Wenn man möchte, können wir sehr umfänglich sozusagen den ganzen Gründungsprozess mitmachen, ne? Und die Erfahrung, was kann gut laufen, warum und was, wo sind schon ganz viele reingetappt in Fallen und was könnt ihr vermeiden, teilen wir super gern und auch sehr transparent, weil jeder Euro ist am Ende ein zu viel investierter Euro, ne? Der Kunden-Euro ist immer der wertvollere als der finanzierte Euro.
Mhm. Du sprichst gerade von Transparenz. Wie transparent ist tatsächlich die Finanzierungsbranche? Also am Ende geht es ja darum, ja, wir haben uns alle lieb, aber am Ende will ja jeder in seinem Portfolio eigentlich das Unternehmen haben, das dabei ist. Das ist die Geschichte, die man erzählt. Ja, 5 Jahre zurückblickend schaut man natürlich drauf, wen hat man wirklich begleitet. Das ist ja auch die Referenz für morgen. Wie hart ist der Kampf im Cap-Table? Weil oftmals ich sag mal so, man ist nicht der Erste am Tisch, man spricht mit vielen. Was ist ein Argument, das für viele Gründer, für die, die bei euch im Portfolio sind, gezählt hat? Was ist der Grund HTGF und ist nicht irgendein anderer, der irgendwie ein größerer Business Angel, ein anderer Fonds, der reingeht?
Was sicherlich zählt, ist eben so die Erfahrung, also die Erfahrung aus so vielen Unternehmensfinanzierungen, aus so vielen Themen, warum hat sich wie was gut entwickelt. Und da sind wir sehr bereitwillig, das eben zu teilen. Auf der anderen Seite die Verlässlichkeit vielleicht, die wird für den einen oder anderen auch zählen, Verlässlichkeit des öffentlichen Geldes in unserem Public-Private Partnership, weil wir sind ja 70% öffentliches Geld, 30% privates Geld und jetzt komme ich zur privaten Seite, die aktuell 45 Industrie- und Wirtschaftsinvestoren, also die 9 Corporates, die 29 Mittelständler und 5 Family Offices, die uns im Fonds 4 ihr Geld anvertraut haben, weil das wiederum sind ja die Kooperationspartner, die Kunden, vielleicht auch die mal ein Co-Investment machen oder am Ende vielleicht auch die Unternehmen kaufen, wie es schon in vielen Fällen über die letzten 20 Jahre passiert ist, ne? Wo Bosch gekauft hat, wo Evonik gekauft hat und andere Investoren.
Ist das ein Zukunftskonzept, wo du sagst, das ist eigentlich die richtige Richtung, dass man das Thema öffentliches, privates Geld noch stärker miteinander konzentriert, weil einfach noch ganz andere Synergieeffekte innerhalb auch der Kapital, ich sag mal, ja, Bereitstellung eigentlich auch darüber hinaus geboten werden können?
Also
oder ist es noch viel komplexer?
Ja, ich hatte es gedacht, du fragst sozusagen, ist es ein Zukunftsmodell, Mittelstand und Corporates mit Startups über so ein Fondskonstrukt zusammenzubringen? Und da würde ich sagen, ja, wir sind eine gute Plattform, um diesen Austausch zu befördern und die ersten Projekte zu initiieren. Und dann braucht es aber natürlich nochmal andere Modelle wie Venture Clienting von unserem Portfoliounternehmen Glassdoor zum Beispiel, die das nochmal auf einer anderen Ebene tiefer legen können, was dann manches großes Unternehmen eben noch on top braucht. Und ist es wichtig, dass öffentliches Geld Privates mobilisiert. Das ist der Kern. Und unser Public-Private Partnership war ja am Anfang auch sehr, sehr public. Ne? Also im Fonds 1 gab es so 5 Makulatur-Investoren, aber man war über 90% public. Und dann haben wir eben darauf geschaut, dass es mehr und mehr privates Geld wird. Und das ist eben einmalig in Europa. Und wir sind immer wieder Gesprächsinhalt für andere Länder, ob nicht dieses Modell sozusagen auch noch in anderen Ländern repliziert werden kann. Also ich würde sagen, es ist ein großes Erfolgsmodell, weil wir eben wie jeder andere VC am Markt agieren können und der Bund sozusagen die Stabilität bringt, die eben für manche Unternehmen auch sehr, sehr wichtig ist, weil man eben nicht nach 12 Jahren fertig ist, wo manche Fonds abgewickelt werden, sondern unsere Fondslaufzeit ist relativ lang. Die Investoren unterstützen auch, wenn wir den Fonds nochmal verlängern, um eben wirklich den Unternehmen die Zeit zu geben, die sie brauchen.
Neben der Frage, was die Vision vom HTGF ist, wo ich gleich nochmal kurz drauf hinaus will, wie stark merkt ihr Zeiten wie diese, viele Krisen, Rezessionen etc., wo natürlich auch nicht nur das öffentliche Geld, da reden ja vielleicht, ja, das Sondervermögen ist ja sehr stark da, aber nehmen wir jetzt mal die Corporates, die natürlich auch überlegen, okay, wo geht Geld wie rein, inwieweit braucht man auch, um das Konstrukt HTGF nach vorne zu bringen und auch noch weiterzuentwickeln, auch diese Planbarkeit, die Zusagen, auch die Quantität, ja, von vielleicht noch mehr Mittelständlern, noch mehr Weltmarktführern oder auch letztendlich größeren Organisationen, um im Markt noch mehr bewegen zu können. Also ist das für die Vision, ist Planbarkeit ein wichtiger Aspekt, sowohl von öffentlicher als auch privater Hand?
Also natürlich ist das wünschenswert, aber wir haben ja auch jetzt die letzten 2 Jahre immer wieder auch lesen können, wie Corporate Venture Einheiten von großen Konzernen dicht gemacht wurden nach einer Ära von 10, 15 Jahren Corporate Venture. Wir sehen jetzt an anderer Stelle, wie Innovationseinheiten sich erweitern in Richtung Corporate Venture, Fund in Fund, aber eben auch Venture Clienting, Intrapreneurship. Also wir konnten die letzten 20 Jahre immer wieder Zyklen und Wellen beobachten. Ist das gut? Nein, ist nicht gut, aber damit gehen wir eben um. Und wir agieren von Fonds zu Fonds und unser großes Ziel ist es natürlich, die Unternehmen, die im Fonds 2 investiert haben, in Fonds 3 wieder zu gewinnen, vom Fonds 3 in Fonds 4 und so weiter. Verlieren wir ein paar auf dem Weg alle 5, 6 Jahre? Ja, natürlich verlieren wir. Haben wir wieder Wiederholungstäter, die praktisch im Fonds 2 investiert haben, im Fonds 3 nicht und im Fonds 4 wieder investiert haben? Ja, haben wir auch. Ne? Und damit gehen wir einfach um. Wichtig ist eben, dass die was bekommen die Fondsinvestoren, wenn sie in HTGF investieren? Sie bekommen den Dealflow komplett transparent. Sie sitzen in den Investment-Committees. Das ist, denke ich, sehr besonders, dass man sozusagen jede Investmententscheidung von uns beobachten kann und letzten Endes auch ein Recht hat zu sagen, befürworte ich oder nein, finde ich nicht gut. Damit sitzen die sehr, sehr eng am
Also wäre ein Hebel. Veto möglich, wenn auf einmal, ich sag mal, so eine Diskussion, ich sag mal, so jetzt 8 sagen, nee, auf gar keinen Fall. Also ist das wie so eine Art demokratische Entscheidung ein Stück weit auch? Oder wie stark ist auch Vertrauen bei euch? Weil nur weil ich Nein sage, heißt das ja nicht, dass das richtig ist, muss man auch mal dazu sagen.
Genau, und Fehler passieren stets und ständig und immer wieder. Und von einem hatte ich ja auch schon berichtet. Und da gibt es noch ganz viele andere Fehler, die auch wir gemacht haben in unserer 20-jährigen Geschichte. Nein, zurück zu dem Investmentkomitee. Man vertraut uns sehr stark. Nichtsdestotrotz überlegt man sich, wie man entscheidet. Aber die Zusagequote in jedem Investmentkomitee ist sehr hoch, weil wir weil wir eine gute Due Diligence machen, weil es im Grunde fertig da liegt, was ist unser Share, wie viel investieren wir, warum, was ist die Investmentthese, wie viel Geld wird es noch brauchen, wie sieht der Exit-Markt aus, das beleuchten wir ja alles, die Teams präsentieren und man muss eben, und das ist ganz wichtig und das gelingt nicht immer, man muss, wenn man als Corporate oder Mittelständler in dem Investment-Committee sitzt, seine Erfahrung einbringen, aber den Hut eines Venture-Capitalisten aufsetzen und nicht den Hut seines Balance-Sheets oder seiner Profit-and-Loss-Verantwortung aufsetzen.
Ja, das ist nicht immer so einfach wahrscheinlich, genau das hinzubekommen und auch da auf anderen Seiten zu reagieren. Ich glaube, das ist da total schwierig. Auf der anderen Seite, wenn ich dich jetzt frage, lass mal ein bisschen weitergehen, was ist die Vision vom HTGF? Wenn ihr die nächsten 5 Visionen, ist ja bei mir schon 5 Jahre, wenn wir die nächsten 3, 5 Jahre irgendwie angucken in dem Zeitraum, wo soll die Reise hingehen?
Also letzten Endes, dass wir das starke Backbone bleiben der Seed-Finanzierung, also weiterhin ganz hohe Aktivität in der Frühphase, dass wir den Fonds 5 gut hingestellt bekommen. In 2 Jahren wird er sein First Closing haben, in 3 Jahren das Second Closing und dass wir sozusagen weiterhin, ich wiederhole mich gerne, dieses starke Backbone bleiben und die Entwicklungen, die sich eben jetzt auch durch AI ergeben, aktiv mitdenken. Ne? Also man kann sich ja auch fragen, wie sieht die Arbeit des Investment Managers in 3 Jahren aus?
Absolut.
Und das Active Sourcing ist sozusagen der erste das war der erste Approach vor 3, 4 Jahren, aber es wird sich ja massiv sozusagen beschleunigen. Also wie stark werden wir tool-unterstützt unsere Arbeit machen? Was bleibt dann sozusagen Relationship Building, Akquise? Wie machen wir Support über die über das Geld hinaus? Weil Geld ist Commodity. Wichtig ist sozusagen, was du drumherum eben dem Unternehmen zur Verfügung stellst, damit sich es bestmöglich entwickelt. Und da denken wir dran und sind da eng dabei.
Was ist für euch auf dem Weg, um mit dem Thema Technologie, ob es Active Sourcing, auch mit anderer sozusagen technologischer Integration in die aktuellen, sag ich mal, Themen, um das aber hinzubekommen, wie weit sind strategische Partner für euch wichtig und was ist ein Partner, wo du sagst, der wäre eigentlich für das Portfolio, ja, oder auch für den HTGF eigentlich wirklich spannend, sowas mal zu denken? Also gibt es auch dahingehend Überlegungen, wo du sagst, das wäre eigentlich wirklich spannend, weil das wäre eine Kompetenz, ja, die wäre komplementär zu uns oder die würde irgendwie noch was anderes irgendwie total hebeln. Gibt es solche Überlegungen? Wenn ja, welche?
In der Tat gibt es die Überlegung, ist aber too early to tell, weil wir, wir sind sehr breit aufgestellt und haben in den letzten Jahren sehr viel so Standalone alleine gemacht. Und meine feste Überzeugung und auch die meiner Kollegen ist, dass du durch Partner nochmal viel stärker werden kannst. Und da gibt es verschiedene Ansätze, Netzwerk, Fondsinvestoren, Portfolio, aber it's too early to tell.
Was glaubst du, wie lange dauert es, bis ihr selber eine Art Service, ein Produkt rausbekommt durch das Wissensportfolio, das ihr in euch tragt, was ihr noch gar nicht irgendwie aktuell monetarisiert? Wahrscheinlich innerhalb meines Visionszeitraums von 3 bis 5 Jahren.
Ja, genau.
Weil das ist ja auch das total Spannende. Ich finde, man hat so viel Wissen in den Bereichen, dass ja was auf einen Kopf gar nicht mehr irgendwie abbildbar ist, aber durch natürlich jetzt Technologie, durch den Einsatz von KI und auch andere Elemente am Ende eine Möglichkeit gibt, um Leuten zu helfen, den Investment Agent, den whatever, Sparrings Dude, also all die Sachen hinzustellen mit all der Erfahrung, die ihr habt, das stelle ich mir schon sehr, sehr spannend vor. Da gibt es wahrscheinlich, wenn wir das in 3, 4 Jahren nochmal wiederholen, das Gespräch, glaube ich, ein paar andere Aspekte. Was sind aber, um nochmal auf 2 andere Themen zu kommen, wenn du den Blick nochmal Richtung Deutschland, ihr habt auch öffentliches Geld, was sind tatsächlich eher so radikale Forderungen, wo du sagst, das ist einfach jetzt wichtig, dass das irgendwie ein Stück weit auch in Deutschland passiert, damit die Startups, die wir haben, die Abwanderungsquote, die immer weiter hochgeht, dass wir dem entgegenwirken und nach wie vor, ja, ich sag mal, die Innovationen rausbringen, die im besten Fall auch für das Bruttoinlandsprodukt in der Zukunft stehen.
Mhm. Eigentlich würde ich da, du willst jetzt hier so eine kurzfristige Antwort haben, aber...
Sie kann auch mittelfristig sein. Also
ich finde, wir haben ja sozusagen eine nicht gute Aktienkultur.
Also im Vergleich zu Amerika oder sonstiges.
Ein Bruchteil ist nur in Aktien oder ETFs investiert. Und wo setzt das an? Das setzt ganz früh an in der Schule oder in den Familien. Und da wäre, also ich finde, es ist allerhöchste Zeit, um sozusagen Wirtschaft früh in die Schule zu bringen, die Zusammenhänge zu erklären. Und damit meine ich nicht Konsum, sondern eben Geldvermehrung. Und damit meine ich auch nicht das Sparbuch allein, sondern eben die Wege, die wichtig sind, um später dann auch mal für einen funktionierenden IPO-Markt zu sorgen. Denn den gibt es ja auch nicht in Deutschland und auch viel zu wenig in Europa. Und auf der anderen Seite Unternehmertum auch ganz früh zu fördern. Und da setze ich auch in der Schule an und nicht erst im Studium. Im Studium ist super viel schon gemacht, du musst das ja ganz früh sozusagen in unsere Kultur einpflanzen. Und man darf auch scheitern. Also Thema Fehlerkultur, man darf auch scheitern. Das ist in Ordnung. Man darf sich ausprobieren. Das darf kein Makel sein, um später ein zweites oder drittes Mal Geld zu bekommen. Und in die kurzfristig geschaut, wäre es wünschenswert und absolut notwendig, dass so eine Gründung nicht 2 Monate dauert, sondern dass das eben innerhalb von 24 Stunden gemacht ist, dass die Interoperabilität der ganzen Beamten- und Behördengänge mal gewährleistet wird, also dass du das sozusagen auf einer Plattform machen kannst, dass die Regulatorik, also wenn du eben Prozesse regulieren muss, dass das eben gut funktioniert, schnell funktioniert, nach einem einheitlichen System funktioniert und nicht nach einem föderalistischen System. Und das ist ja jetzt auch nur Deutschland betrachtet. Auf EU-Ebene wird es da noch ganz andere Hürden geben. Das würde alles sozusagen dazu beitragen, Deutschland weiterhin attraktiv zu halten oder attraktiver zu machen. Visa, also die vereinheitliche Harmonisierung der Visa-Bestimmungen, wäre auch ein großer Schritt nach vorn. Da denke ich, sollte man eher im Möglichmachen denken und nicht im, wo liegen hier die Risiken. Ist immer wichtig, eine Risikobetrachtung zu machen, aber die erste Frage muss sein, was kann ich dafür tun, es möglich zu machen?
Absolut. Und am Ende sagst du es ja, also klar, Bildung und auch andere Elemente, die du jetzt angesprochen hast, ist so kurzfristig als auch mittelfristig bis langfristig wahrscheinlich einiges dabei, wenn man sich überlegt, wo wir eigentlich heute noch stehen im Bildungssystem. Ich erlebe das ja mal in meinen eigenen Kindern. Auf der anderen Seite, Was ich natürlich schon erlebe, ich würde mal gerne deine Meinung darauf hören, man sieht natürlich momentan bestimmte Aspekte, nehmen wir zum Beispiel das Unternehmertum in München, wo man merkt, okay, was ist eine Art Infrastruktur, die dazu beiträgt, dass bessere Ergebnisse im Sinne von Entrepreneuren und sonstiges rauskommt, die das Potenzial haben, Dinge voranzutreiben, Unternehmen zu gründen und so weiter. Ist das nicht auch ein Element, wo man sagt, okay, anstatt in ein Startup, das schon eine Idee hat, zu investieren, investieren wir mittel- und langfristig in eine Infrastruktur, um sowas, ich meine, die Kompetenz ist ja da, wo man sagt, wie weit kann man universitäre Elemente, Kapital und so weiter zusammenbringen, um eigentlich auch einen Boden selbst zu sehen, den man irgendwann auch mal pflanzen kann. Ist das auch ein Aspekt, wo man sagt, okay, das eine ist natürlich, wir gehen rein da, wo das Pflänzchen schon da ist, aber auf der anderen Seite, wir können ja auch vorweg ja eigentlich schon ganz viel schaffen, auch mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben.
Ist jetzt kein Business Model für uns, aber das Vorbild Unternehmertum wird ja jetzt versucht, an anderen Standorten in Deutschland zu replizieren. Wohl wissend, dass es viele Jahre dauern wird, aber es gibt ja die Startup Factories, diesen Wettbewerb vom Bundeswirtschaftsministerium, wo sich verschiedene Hubs in Deutschland mit privatem Kapital, also von Unternehmerfamilien, Stiftungen eben bewerben nochmal um das 50% Matching vom Bundeswirtschaftsministerium. Und das wird jetzt im Sommer irgendwann zeitnah entschieden, wo sozusagen die Hubs weiterfinanziert werden nach dem Vorbild Unternehmertum. Und das finde ich eine wirklich gute Initiative. Da sind auch sehr starke Teams am Start, die sich sehr viele Gedanken gemacht haben, wo schon wirklich nicht nur im Antrag, wie es da heißt, sondern eben wirklich, wie die Vernetzung schon gelebt wird an den Standorten Universität, Forschungseinrichtung, eben Stiftungen, Privatunternehmer, Entrepreneure, Serial-Entrepreneure, um wirklich sozusagen das Kleine, was eben da ist, dann groß zu skalieren. Denn ich bin fest davon überzeugt, nur die Infrastruktur ist es ja nicht, ne? Das ist schon ganz beeindruckend in München mit den Labs und den Möglichkeiten zu arbeiten, zu experimentieren, zu profan zu sägen, aber auf der anderen Seite auch einen neuen Roboter zu entwickeln. Aber es macht am Ende das Programm, das Curriculum, die Menschen und die Vision.
Ja, man, es ist ja alles, ne? Es ist ja ein bisschen, der Weg ist das Ziel, ne, wie sich auch Teams finden, wie sich diese weiterentwickeln und dann auch mehr oder weniger mit den Themen auseinandersetzen. Am Ende ist es ja nicht einfach replizierbar, aber nichtsdestotrotz, je nachdem, wie man die Standorte mit welchen Themen belegt, glaube ich, hat das auch eine Chance. Aber lass uns zum Abschluss nochmal so auf, was weiß ich, ein, zwei persönliche Highlights vielleicht von dir kommen. Wenn, wir haben vorhin das eine kuriose Situation von dir irgendwie erfahren, die du beschrieben hast. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, was sind eigentlich die Geschichten, für die du eigentlich tagtäglich zur Arbeit gehst? Welche sind das? Sind das die Begegnungen mit bestimmten Menschen? Sind das die Begegnungen mit den Startups, mit der Entwicklung? Was sind deine Highlights der letzten Jahre, HTGF?
Jetzt folgt Werbung. Die Arbeitswelt von morgen braucht Büroflächen, die anpassbar sind. Die Design Offices bieten genau das. Als führender Anbieter für flexible Arbeitsflächen und multifunktionale Event Spaces sind sie ein Ansprechpartner, mit dem sie tatsächlich über die Arbeitsflächen ihrer Organisation von morgen perfekt nachdenken können. Wenn sie wachsen mit ihrem Team, können sie auch in ihren Räumlichkeiten wachsen. Wenn sie schrumpfen, ist es das Gleiche. Sie haben eine Eventfläche vor Ort top ausgestattet, vom Konferenzbereich bis hin zu kleinen Meetingbereichen. Am Ende bleibt kein Wunsch unerfüllt. Ein eigener Barista, ja, auch für mich als Kaffeeliebhaber ein absolutes Highlight, ist ebenfalls Teil des Services. Und daher, wenn Sie an Arbeitsflächen von morgen denken, dann schauen Sie mal bei designoffices.de vorbei. Und jetzt zurück zum Podcast.
Das ist ganz groß. Am Ende sind es tatsächlich, wir sind ein Fonds, der Geld verdient, ne? Am Ende geht es um die Rückflüsse, die wir durch die Investments eben erreichen. Aber Wer trägt dazu bei? Es sind die Gründerpersönlichkeiten und die Menschen, die die Gründer auf dem Weg zu dem Erfolg, Exit, IPO begleiten. Und deswegen sind es eigentlich immer wieder die Begegnungen. Ich bin immer fasziniert, wie die Gründer vom Gründer zum CEO werden, von der Gründerin zur CEO, wie die sozusagen ihre Wachstumsschritte in einem rasanten Tempo hinlegen, wie die Unternehmen von 10, 20, 50, 200, 300 Mitarbeiter wachsen. Mhm. Das ist sehr beeindruckend, welche Technologie-Shifts eben in dieser Zeit auch die Märkte verändern. Genau, und sehr besonders stolz jetzt für uns halt der Gründerfonds bin ich auf die großen Unternehmen, die wir, also die drei Unicorns, die der HTGF mit dessen Hilfe, wo der HTGF eben eine große Hilfe war. Das ist die Myrrh, ein Wirkstoff gegen Hepatitis Delta, die wir sehr früh identifiziert hatten, wo sich keiner an das Thema herangetraut hatte und die wir 2020 für 1,15 Milliarden Euro an Gilead, USA, verkaufen konnten. Das war ein ganz großer Erfolg, einerseits wegen des Themas Hepatitis Delta, andererseits aber natürlich auch wegen dem großen Erlös an unsere Fondsinvestoren. Dann letztes Jahr die Cardior, auch Wirkstoffentwickler, Wirkstoff gegen Herzinsuffizienz, also ein riesen Thema, an dem ganz viele Menschen eben auch sterben, wo Novo Nordisk letztes Jahr das Unternehmen übernommen hat für über 1 Milliarde Euro, hat uns sehr stolz gemacht, Impact, auf der anderen Seite natürlich aber auch Return. Und das Unicorn, was noch im Portfolio ist, die letztes Jahr auch zum Unicorn geworden sind, ist die eGym Fitness Tech, die wir 2011 Seed finanziert hatten, gemeinsam mit Bayern Kapital. Es war damals ein Hardware-Unternehmen, wollte keiner anfassen und die eben heute eine wahnsinnig gute Umsatz-EBIT-Entwicklung hinlegen und durch die große Wachstumsfinanzierung im letzten Jahr eben Unicorn geworden sind und die ganz klar das Bestreben haben, in der Nasdaq an die Börse zu gehen. Das sind jetzt nur drei Beispiele von fast 800 Unternehmen, die wir finanziert haben. Und da könnten wir noch Tage weiterreden.
Wo ich finde lass mal auf die ersten zwei, die du genannt hast, weil den Aspekt finde ich nochmal spannend als Abschluss hier. Das sind ja zwei, wo es auch in die Forschung geht, klinische Forschung und so weiter, wo ganz viele VCs oder auch Angels gar nicht erst reingehen, weil du ja in dieser klinischen Forschung ja nicht wirklich weißt, wo du rauskommst. Es kann ja teilweise dauern, das ist ja Jahre, da durchzulaufen, es kostet Geld. Und viele gehen da weg. Ist das natürlich auch so ein Stück weit ein USP, solche Dinge zu begleiten im Vergleich zu vielen anderen? Weil Exit ja, aber so schnell drehen kannst du ja die dann auch nicht.
Wobei, da muss man nochmal sagen, die Cardio, die waren nur 7 Jahre in unserem Portfolio. Also das war eine mega schnelle Entwicklung.
Okay, das ist schnell jetzt.
Weil das klinische Studie Phase 2 auf dem Punkt, wo die ersten Wirksamkeitsnachweise gezeigt werden konnten, da hat Novo Nordisk zugepackt. Also es war wirklich sehr, sehr schnell. Da hat ganz viel sehr gut funktioniert. Und ja, das ist ein Bereich, das sind beides Unternehmen, die eben Wirkstoffentwicklung sind. Und da sind nur ganz wenige Fonds aktiv weltweit und wir sind es da gewohnt, eben sehr früh Konsortien zu bauen, insbesondere eben auch mit Corporate VCs, die eben, wo wir Expertise haben, die Corporate VCs Expertise haben und dadurch schon mal das Unternehmen auf einem guten Gleis sitzt, um schnell sozusagen Schritte gehen zu können. Und wenn dann auch noch gute Follow-on-Finanzierer gewonnen werden konnten, und das war eben der Fall bei der Cardio, wo sehr namhafte Life Science-Investoren die nächsten Runden begleitet haben, dann sind das immer Indizien oder können Indizien sein, einen hohen Wert zu generieren. Am Ende entscheiden aber die Daten. Und da haben wir, glaube ich, ein sehr gutes Life Science-Team, was gute Due Diligence macht. Nicht nur beim Seed-Investment, wo wir initial einsteigen, sondern eben auch bei jeder weiteren Finanzierungsentscheidung inwieweit wir das Unternehmen noch mal weiter unterstützen können. Und jetzt muss ich noch dazu sagen, dadurch, dass unser Fonds ja ein agnostischer Fonds ist, also sehr breit in die Technologien investiert, können wir uns dann eben auch so ein Hochrisikothema oder ein paar dieser Hochrisikothemen leisten im Vergleich zu klassischen Software-as-a-Service-Multiples, die irgendwann jetzt bald ersetzt werden von KI-Multiples.
Ja, ich finde das spannend, weil am Ende natürlich im breiten Portfolio natürlich dann in Summe es funktionieren muss. Das ist natürlich gar nicht mal so einfach, das dann hinzubekommen innerhalb des Portfolios. Lass uns mal kurz auf die letzte Seite zurückgehen. Thema Gründern. Was wäre der eine Aspekt, den einen Rat, den du einem Gründer, einer Gründerin irgendwie mit auf den Weg geben möchtest, wenn er heute sich auf die Idee macht, ich würde gerne eine Firma gründen? Was ist das eine Ding, wo du sagst, egal in welchem Bereich, aber bitte achte darauf oder bitte beherzige dieses Thema?
Also das kann man nicht in einem Satz sagen. Ich würde eigentlich an der Persönlichkeit ansetzen und sagen, vertrau auf deine innere Kraft, deine Klarheit, deine Entscheidungsstärke. Also ich habe es ja immer wieder gesagt, Timing und du entscheidest immer, auch wenn du nicht entscheidest, die Zeit wird es dir zeigen. Deswegen Entscheidungsstärke und innerer Kompass für Klarheit und Entscheidungsstärke, das finde ich, ist für mich sehr, sehr wesentlich. Der innere Kompass, der einen leitet, wo du immer wieder dich innerlich sammelst, rechtsrum, linksrum, und auch nie sozusagen den alten Entscheidungen nachtraust, sondern es geht nur vorwärts. Ne? Das Leben wird vorwärts gelebt. Jeder Tag ist kostbar. Und insbesondere das Startup-Leben hat halt auch mehr Downsides wie Upsides. Aber deswegen ist diese innere Stärke, die innere Kraft so wichtig, um sozusagen den Traum zu verwirklichen, also diesen klaren Blick, Vision, Entscheidungsstärke auf dem Weg zum Erfüllen der Vision. Und ich meine, 50% der Unternehmen müssen eben auch pivoten. Das ist ja auch die Realität. Und wenn du diese innere Stärke hast, diesen inneren Kompass, bist du in der Lage zu pivoten, egal wie groß das Unternehmen ist.
Absolut. Ich glaube, das ist wichtig. Ja, und gerade auch einen Pivot zu machen, wo man sagt, was bedeutet das? Am Ende ja das Geschäftsmodell, was man angefangen hat, in eine andere Richtung weiterzuentwickeln oder aufzugeben, neu zu starten innerhalb eines Prozesses. Ich glaube, das mitzunehmen. Was wäre die Headline, die du gerne über den HTGF lesen würdest im Jahr 2030?
Nicht mehr wegzudenken aus der europäischen Seed-Finanzierung, Fundament der europäischen Seed-Finanzierung.
Ja, das ist selber richtig ins Risiko. Ich meine, das ist ja, ich glaube, darum geht es ja auch, das ist auch ganz interessant, dass du Europa sagst und nicht nur Deutschland. Zu guter Letzt, was war die Lüge? Geschichte 1, 2 oder 3, wo war's?
So, dein Tipp war ja...
Meiner war 3.
Genau. Und
bei Michael Jackson habe ich gezögert, da ich mit Neverland Ranch, das ist immer schon lustig.
Es ist die Geschichte 2, die war eine Lüge. Und zwar die Musikproduktion Pirates of the Caribbean. Genau.
Also wahrscheinlich war Flut der Karibik 3, gab es noch gar nicht, war wahrscheinlich nur kam viel später. Oder?
Könnte sein.
Verdammt, ey. Weil ich hätte zwischen 3 und 1 dachte ich, aber 2 dachte ich, naja, gut. Rumi, ich sag danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat total viel Spaß gemacht. Wir werden vielleicht auch nochmal so ein, zwei Sachen in die Shownotes nochmal mit reinpacken zur aktuellen Startup-Landschaft, um da nochmal besser einen Blick zu bekommen, aber auch auf das Portfolio vom HTGF. Deswegen danke für die Zeit, danke für die Insights und ich würde mal sagen, ich bin gespannt auf den Weg zur europäischen Seed-Spitze.
Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Sven.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten.